Wir Menschen sind, auch was religiöse Dinge angeht, wirklich ein komisches Volk. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass die Gruppe von Menschen, die Jesus im Evangelium am häufigsten und am öftesten kritisiert, die Berufsreligiösen sind, die Berufstheologen, Schriftgelehrte, Gesetzeslehrer, Hohepriester, Pharisäer. Und liebe Schwestern und Brüder, ganz oft erschrecke ich, wenn ich das lese, wenn ich glaube, dass das Evangelium für mich und für uns alle aufgeschrieben ist, dann denke ich mir ja, okay, Hohepriester bin ich irgendwie im Bistum Passau. Der Bischof ist der Priester, der den Dingen voransteht. Schriftgelehrter, ich habe Theologie studiert, hatte sogar das Privileg, ziemlich lange Theologie zu studieren. Gesetzeslehrer, ich bin beauftragt, im Bistum Passau dafür zu sorgen, dass einigermaßen das Kirchenrecht und die religiösen Vorschriften eingehalten werden. So, Herr, was willst du mir damit sagen, dass du die Berufstheologen uns so irgendwie permanent herausforderst, kritisierst? Bevor ich über den heutigen Text spreche, ein anderes Gleichnis, das Jesus erzählt, das das Ganze noch ein bisschen deutlicher macht. Sie kennen es wahrscheinlich alle, wo der Pharisäer und der Zöllner miteinander hinaufgehen in den Tempel, um zu beten. Und der Pharisäer sitzt vorne und dankt dem Herrn, betet, dankt ihm, dass er nicht so verkommen ist wie der da hinten, erzählt, was er alles tut, dass er also den Zehnten gibt, dass er regelmäßig in die Synagoge geht. Und der hinten, der Zöllner, einer der Ausgeschlossenen aus der Gesellschaft, der sich gar nicht weiter vorn hingehen traut, der schlägt nur die Augen nieder und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Auch diese Szene, liebe Schwestern und Brüder, ist für uns erzählt. Also, das sind die frommen Katholikinnen und Katholiken, die gehen jeden Sonntag in Kirche, die geben vielleicht Spenden für gute Sache, die beten, die danken. Und der Herr sagt vielleicht, was macht sie eigentlich da? Es ist möglich, äußerlich, religiös alles richtig zu machen und trotzdem nicht bei ihm dabei zu sein, von ihm berührt zu sein, sich wirklich auf ihn einzulassen. Und ich will nicht falsch verstanden werden, liebe Schwestern und Brüder. Natürlich ist es gut und richtig, in den Gottesdienst zu gehen, zu beten, etwas von dem zu geben, was wir haben für Arme. Aber die Frage, die innerste Frage, die Jesus beschäftigt, aus welcher Herzenshaltung machst du es eigentlich? Wenn Sie die Bergpredigt lesen, die erste und wichtigste Rede, die Jesus gehalten hat, programmatisch, und darin hören, wie er sagt, wenn du betest, er sagt dann, geh in deine Kammer, also schließ die Tür zu, und er sagt damit, stell dich nicht zur Schau. Wenn du Almosen gibst, mach's nicht so, dass du darin unbedingt gesehen werden willst. Wenn du fastest, mach's einfach du und dein Gott, ihr mach's, weil du Gott liebst, weil du Gott kennst und nicht, weil du gesehen werden willst oder irgendwelche anderen Gründe hast, die eigentlich nur dein Ego streicheln. Es ist möglich, liebe Schwestern und Brüder, religiös zu sein, und das alles nur unter dem Vorzeichen des Aufbaus des eigenen aufgeblasenen Egos zu tun. Papst Franziskus ist in der Hinsicht immer ziemlich streng, wenn er Klerikalismus geißelt oder wie er sagt, spirituelle Weltlichkeit so tun, als ob. Auch heute der Text. Nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten, sie gehen gern in langen Gewändern umher, lieben es, wenn man sie auf den Straßen und Plätzen grüßt und wollen in der Synagoge die vordersten Plätze und bei jedem Festmahl die Ehrenplätze haben. Trifft alles für mich zu. Heute bin ich hier mit langem Gewand rumgelaufen, mit so einem schönen, schicken Gürtel und, ne, und jetzt habe ich lange Gewänder an, gehe auf den Straßen und Plätzen, freue mich, wenn mich jemand grüßt und sagt, grüß Gott, Herr Bischof, okay. Krieg überall den ersten Platz, bei jedem Festmahl. Herr, was willst du mir damit sagen? Was willst du uns sagen? Was bedeutet religiös sein, gläubig sein in deinem Sinn? Und er gibt uns als Beispiel die Witwe. Die arme Witwe, die niemand sieht. Niemand sieht. Er sieht sie. Sie tut zwei kleine Münzen in den Opferkasten. Und er sieht nicht nur, dass sie es tut, sondern er sieht, sie gibt eigentlich alles. Sie gibt, was sie hat. Sie gibt in gewisser Weise sich selbst. Liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, das Kriterium für uns als Verkündiger, die wir in der Verantwortung stehen, das Wort Gottes zu verkünden, das Kriterium für mich ist, gehören wir Gott und stehen wir in seinem Dienst oder benutzen wir Gott, um zu glänzen mit dem, was wir Tolles über ihn erzählen. Und liebe Schwestern und Brüder, glauben Sie nicht, dass ich das jedes Mal, wenn ich es tue, unterscheiden könnte. Ich bitte ihn jedes Mal, Herr, hilf mir, dass ich dich verkündige und nicht mich selber. Und jeder von uns, der religiös ist und aus Glauben heraus handelt, liebe Schwestern und Brüder, ist aufgerufen, es für ihn zu tun, um seinetwillen und deswegen um der Menschen willen. Weil auch die Menschen seine Geschöpfe sind. Will die Witwe gesehen werden von den Menschen, dass sie da ihr Geld gibt, alles was sie hat? Vermutlich liebt sie Gott und hofft, dass er es sieht und glaubt, dass sie was Gutes tut. Gehören wir dem Herrn oder gehört er uns? Damit wir uns damit zeigen können. Im Hebräerbrief, in der zweiten Lesung, die wir gehört haben, war der letzte Satz, dass Jesus kommt, und um die zu retten, die ihn erwarten. Wie ist es, liebe Schwestern und Brüder? Erwarten wir ihn? Hoffen wir, dass er kommt, weil wir ihn im Herzen haben? Weil wir spüren, dass in der Welt die Not oft so groß ist, dass wir hilflos uns fühlen in dieser Welt gegenüber der Not in Kriegsgebieten, in Katastrophengebieten, aber auch in unserem Land, wo versteckte Not herrscht oder unheilbare Krankheit, wünschen wir uns manchmal, Herr, komm endlich und bring die Welt wieder in Ordnung und bring mein Leben ganz in Ordnung, mach's heil. Oder denken wir uns manchmal, wie ein Pfarrer zu mir gesagt hat, ein Älterer, ja, Herr, ich wünsche mir schon, dass du wiederkommst, aber vielleicht noch nicht gleich. Warum noch nicht gleich? Vielleicht, weil wir wünschen, weil wir spüren, dass wir noch zu anhänglich sind an Dinge, die mit ihm so wenig zu tun haben. Dass wir ihn manchmal in unserem Herzen verraten, dass wir in unserem Herzen auf den inneren Thron Dinge setzen oder Menschen setzen und wir spüren, eigentlich müsste er auf dem inneren Thron sitzen. Was ist uns das Wichtigste im Leben? Die Antwort des Evangeliums ist völlig klar. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Und die Antwort Jesu auf diese Frage ist völlig klar. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer es um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Wer sitzt auf dem inneren Thron meines Herzens? Liebe Schwestern und Brüder, je mehr wir lernen, ihn dort sein zu lassen, ihn zu lieben, ihn zu kennen, ihn anzubeten, desto mehr wächst in uns die freudige Erwartungshaltung, wenn er kommt, weil er die Seinen kennt. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Sie hören meine Stimme. Wünschen wir uns, dass er kommt, dass wir sagen, Herr, endlich bist du da. So lang schon bin ich mit dir unterwegs, warte auf dich, lass mich von dir formen. Ich will dir gehören mit meinem Leben und ich weiß, wie sehr ich immer wieder rausfall, wie sehr ich immer wieder zu kämpfen habe, wie sehr mir oft andere Dinge wichtig sind, wie sehr sich der alte Adam in mir aufbläst, all so Zeug. Herr, ich wünsche mir, dass du kommst und dass du dann sagst, ja, wie zum Bruder Konrad, komm in mein Reich. Du bist mein getreuer Diener. Bin sicher, liebe Schwestern und Brüder, er hat ihn erwartet. Jeden Tag. Und er hat ihn, wenn die Menschen, die Armen gekommen sind, um zu betteln, um Not auszudrücken, um zu fragen, wo es denn hingeht, dass er in ihnen auch den kommenden Herrn gesehen hat. Der da kommt und ihn herausfordert, ihn trainiert, liebesfähig zu werden, offen zu werden für die vielen, weil wir für ihn offen sein sollen. Und wenn wir spüren, liebe Schwestern und Brüder, okay, mein Herz ist noch nicht so weit, da ist viel, was ich manchmal zum Schein tue, zur Show tue, viel, was nach außen toll wirken soll, wie geht denn das, dass ich da reifer werde, wachse im geistlichen Leben? Eine der Möglichkeiten, und das sage ich jetzt sehr ausdrücklich an unsere Wallfahrerinnen und Wallfahrer und die solche Wallfahrten leiten, ist wirklich der Weg. Im Gehen beten ist oft eine andere Erfahrung als sehr routiniert beten, wenn wir manchmal spüren, da ist unser Herz nicht so dabei. Nochmal, wunderbar, dass wir alle hier sind, dass wir beten. Aber auch solch eine Erfahrung zu spüren, jetzt bete ich unter anderen Bedingungen. Jetzt ist der ganze Kerl, die ganze Frau dabei. Ich gehe, ich schwitze vielleicht oder es regnet, es ist kalt. Ich habe bestimmte Gefühle dabei. Mir wird manchmal, ärgert mich der hinter mir zu laut betet oder weiß ich was. Das sind Umstände, in denen der ganze Mensch gefordert ist und jetzt bete ich. Versuch dabei zu sein. Altötting entgegenzugehen, dem Herrn entgegenzugehen. Das ist einmal eine andere Erfahrung, die mich in meiner Gebetserfahrung existenzieller ergreifen kann. Ich habe vorhin darüber gesprochen, wie wichtig das für junge Menschen ist, dass sie Erfahrungen machen. Das ist eine der Möglichkeiten, wo wir spüren, da kommen Herz und Verstand und Gedanken und Gefühle ineinander. Und man kann vielleicht nachvollziehen, was es ist, so eine Erfahrung mit, ich gehe mit Gott. Oder andere Möglichkeit, habe ich auch gesagt, wann waren wir das letzte Mal bei der Beichte? Und nicht einfach routiniert im Sinn von erstes Gebot nichts, zweites Gebot nichts, sechstes Gebot, siebtes Gebot nichts, sowas. Ne? Hör mal auch manchmal im Beichtstuhl. Aber existenziell dein Leben vor Gott bringen, zu sagen, Herr, ich bin oft so weit weg von mir, von dir. Ich wünsche mir, dass ich tiefer mit dir in Beziehung komme. Aber da gibt es das und das und das, was mir alles wichtiger ist. Und da kommen dann auch meine Sünden raus, meine schlechten Angewohnheiten. Ich halte es dir hin, bitte heile mich, reinige mich, damit ich wachsen kann. Die Kommunion, liebe Schwestern und Brüder, habe ich auch vorhin darüber gesprochen. Wir empfangen ihn. Er gibt sich uns ganz, sagt unser Glaube. Realpräsenz. Können wir die Antwort ganz geben? Ich glaube, mit der Mutter Gottes zusammen können wir es ganz geben. Lernen wir es. Sie ist unsere Mutter, sie führt uns hierher, sie ist die Mutter der Kirche. Sie hat dieses Ja gesprochen. Wir stellen uns rein und sagen, Mutter, hilf mir, dass ich wirklich mein Ja sagen kann, mein Amen zur Kommunion. Und der Dienst am anderen, liebe Schwestern und Brüder. Der kleine Dienst, vielleicht manchmal der niedere Dienst, vielleicht manchmal was, für was ich mir eigentlich zu schade bin, so tun, damit es mal niemand sieht, dass ich mal keinen Dank kriege. Einfach für ihn. Das sind Möglichkeiten und Wege, in dem zu wachsen, dass wir lernen, Christus zu lieben, weil er Christus ist, weil er der Gottmensch ist, weil wir seine Jüngerinnen und Jünger sein wollen. Danke von Herzen, dass Sie hier sind, dass Sie beten. Ich danke vor allem den Wallfahrtsleiterinnen und Leitern noch einmal, die oft so viele Menschen auch hierher führen, zum Bruder Konrad, zur Gnadenmutter und natürlich durch Sie zum Herrn selber. Bitten wir alle miteinander den Herrn, dass er uns fähiger macht, ihn zu lieben und erwartungsfroher, damit wir mit der Kirche sagen können seit 2000 Jahren, Maranatha, komm Herr.